Ja, nach langer Zeit bin ich mal wieder hier in Lüneburg. Es gab eine Zeit, da bin ich öfter hier gewesen, weil ich ganz in der Nähe den Bezirk Uelzen hatte und immer mal wieder auch in Lüneburg war. Aber jetzt ist es schon lange her. Schön, dass es auch so ein schöner sonniger Tag ist. Das macht den Sabbat einfach schöner. Als ich heute Morgen losgefahren bin, wusste ich nicht so richtig, wie schnell ich die Strecke schaffe. Es sind einige Baustellen. Aber heute war alles frei und so war ich, naja, ich will es nicht sagen zu früh, aber sehr früh hier. Und habe dann nochmal einen kurzen Spaziergang gemacht und mich erinnert, wie es in Lüneburg aussieht. Es sieht immer noch sehr schön aus. In der Werbung auf der Seite der Stadt Lüneburg steht, Lüneburg sei die schönste Stadt der Welt. Ihr seid nicht der Meinung? Na doch, klar. Damit könnt ihr werben, nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Gemeinde. Die Adventgemeinde in der schönsten Stadt der Welt. Das wäre ein Motto. Ich werde jetzt aber nicht von der schönsten Stadt der Welt die Predigt predigen, sondern von der wichtigsten Entscheidung des Lebens. Vor vielen Jahren habe ich mal eine Anekdote gelesen. Die war ganz kurz und ging so. Der Prediger oder Verkündiger stellt sich vor die Gemeinde hin und sagt, die Predigt fällt heute aus, denn ich habe euch etwas zu sagen. Es gibt Dinge, die sind sehr wichtig. Und sich entscheiden, wenn es um das Wichtigste geht, gehört auf jeden Fall dazu. In der Zeitschrift Zeit Online habe ich einen Artikel gefunden in der Rubrik Psychologie unter der Überschrift Die Kunst der Entscheidung. Und dieser Artikel fängt folgendermaßen an. Hört genau hin. Ein außergewöhnlicher Patient saß 1982 im Wartezimmer des portugiesischen Neurologen Antonino Damasio. Der Patient hieß Elliot. Und einige Monate zuvor war ihm ein Tumor aus dem Gehirn operiert worden, gleich hinter der Stirn. Der Tumor war klein, doch die Folgen waren tragisch. Aus dem tüchtigen Mann war ein chronischer Zögerer geworden. Er hing, und das ist jetzt ein erstes Beispiel, er hing stundenlang am Autoradio, weil er sich nicht für einen Sender entscheiden konnte. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? War aber so. Er konnte kein Wort schreiben, wenn ein schwarzer und ein blauer Stift zur Wahl standen. Er saß da und konnte sich nicht entscheiden, welchen Stift er nimmt. Und deswegen konnte er nicht schreiben. Er war damit alltagsuntauglich geworden. Denken konnte er noch bestens. Sein Intelligenzquotient war unverändert. Nur sich entscheiden konnte er nicht mehr. Und das ist natürlich für Ärzte, für Psychologen sehr interessant herauszufinden, warum. Könnt ihr euch vorstellen, gibt es irgendjemanden, der so jetzt spontan sagen könnte, warum konnte dieser Mensch sich nach dieser Operation nicht mehr entscheiden? Ich meine, nicht mal, welchen Stift er nimmt. Ob schwarz oder blau. Kein Wort schon. Ja, was also herausgefunden wurde, ist, dass er emotional erkaltet war. Und deswegen konnte er nicht mehr entscheiden. Das war die Überraschung. Dass Emotionen, dass diese Fähigkeit, Emotionen, Empathie zu zeigen, Emotionen zu haben, das war ihm verloren gegangen, eben wahrscheinlich durch die Operation, und er konnte sich nicht mehr entscheiden. Das ist schon sehr, sehr interessant. Jeder von uns entscheidet täglich mehrere tausend Male irgendetwas, Manchmal einfach im Unterbewussten. Jemand hat das gerechnet, irgendwie zusammengerechnet, wie auch immer. 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich, so steht das in diesem Artikel. 20.000 Entscheidungen, so viel kann man gar nicht zählen. Ne? Wenn man jetzt anfangen würde, 1, 2, 3, das dauert, bis man das durchgezählt hat. Es sind viele Dinge, die wir täglich zu entscheiden haben. Das fängt an mit dem Aufwachen und dann Aufstehen. Stehe ich jetzt auf oder bleibe ich noch 5 Minuten? Es gibt ja so eine Taste. Bei manchen Weckern gibt es ja so eine Taste. Ne? Kann man draufdrücken und dann hat man noch 5 oder 10 Minuten, die man weiter schlafen kann. Aber wenn man sehr pünktlich aus dem Haus muss, bedeutet das, ich schlafe ein bisschen länger, aber dafür kann ich vielleicht nicht mehr frühstücken. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Entscheidungen bestimmen unser Leben. Denn je nachdem, welche Entscheidung ich wie treffe, wird das meinen Lebensweg bestimmen. Entscheidungen bestimmen unseren Lebensweg. Und nicht nur unseren Lebensweg, auch unsere Zukunft. Im 5. Buch Mose, in Kapitel 30, habe ich einen Text gefunden, den würde ich dann ja tatsächlich überschreiben. Hier geht es um die Entscheidung des Lebens. Das ist im 5. Buch Mose, in Kapitel 30, in Vers 19. Gott spricht zu Mose und Mose übermittelt das an das Volk Israel. Und wir haben es in der Bibel, sodass wir auch heute noch davon profitieren können, was Gott durch die Zeiten zu den Menschen gesagt hat. Vers 19, 5. Mose 30. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Wenn das Leben so gut läuft und die Schwierigkeiten sich irgendwie so in Grenzen halten, dann passiert es jedem von uns, dass wir vergessen, dass es dieses Phänomen von Leben und leider auch Tod gibt. Und Gott spricht immer wieder an, jeden Menschen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, um es ihm vor Augen zu stellen. Du musst dich entscheiden. Willst du leben oder willst du den Tod? Nun könnte man natürlich einwenden und sagen, ha, wie lustig. Jeder muss sterben. Wo ist da jetzt die Möglichkeit, sich zu entscheiden? Ich kann ja nicht mal entscheiden, wie lange ich leben will. Ob jung oder alt. Jeden kann es so treffen, dass er heute noch quicklebendig, morgen schwer krank und übermorgen tot ist. Wo ist da die Möglichkeit zu entscheiden? Worüber redet Gott hier? Gott redet über das, was er von Anfang an gesagt hat. Und der Mensch hatte sich zunächst gegen Gott und damit auch gegen das Leben entschieden. Das ist der Anfang der Bibel. Die Bibel nennt das Sündenfall. Der Sündenfall hat zur Folge, dass wir heute es zu tun haben mit der Sterblichkeit, mit Vergänglichkeit. Natürlich, es gibt Lebensabschnitte, da macht man sich keinen Kopf drum. Ja? Ich sage das immer wieder, bei mir war das so, bis zu meinem 45. Lebensjahr hatte ich das Gefühl, dass ich unsterblich bin. Hattet ihr auch schon mal so das Gefühl, oh Tod, das Sterben, das machen die anderen. Ich lebe und lass es mir gut gehen. Aber dann kommt irgendwann so etwas und dann merkt man, Und dann kommt noch was dazu und dann denkt man, oho. Und dann kommt noch etwas und dann denkt man, wieso? Warum ich? Ja, es gibt Menschen, die, wenn sie an diesen Punkt kommen, sagen, warum gerade jetzt und warum ich? Aber von Anfang an ist das so. Und deswegen, weil es von Anfang an so ist, geht von Anfang an um Leben und Tod, sagt Gott, ich erinnere dich nochmal und ich sage dir, wähle das Leben. damit du und deine Familie und deine Nachkommen am Leben bleibt. Und dabei meint Gott nicht dieses vergängliche Leben, sondern Gott zeigt uns über dieses vergängliche Leben hinaus, welche Möglichkeit wir haben, wofür wir uns entscheiden können. In der Bibel lesen wir an mehreren Stellen, ich werde diese Bibelstellen nur erwähnen, und euch bleibt es überlassen, sich das vielleicht irgendwo zu notieren und dann selber nochmal nachzulesen. Denn die gute Nachricht ist, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, kann sich für das Leben entscheiden, und zwar für das Leben, das sich wirklich lohnt. Es gibt ja so ein Lied, das Leben, das sich wirklich lohnt. Worüber reden wir? Ja, wir reden über Jesus. Der in diese Welt kam, um zu zeigen, welches Leben, für welches Leben, für welchen Weg, für welche Zukunft wir uns entscheiden können. Und dazu lesen wir zum Beispiel im Johannesevangelium in Kapitel 14, der bekannte Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dann lesen wir auch im Johannesevangelium in Kapitel 10, in Vers 10, im zweiten Teil dieses Verses, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, das Leben zu bringen, und zwar im Überfluss. Leben im Überfluss. Das heißt also, da wird es nie knapp, da hört es nie auf. Es gibt dieses Leben im Überfluss. Jesus sagt, ich hab's gebracht. Und da knüpft diese Aussage von Jesus an das an, was Gott schon Mose gesagt hatte, heute erinnere ich dich dran, du musst dich entscheiden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Leben oder Tod. Ich sage dir, entscheide dich für das Leben. Und das sagt er jedem Menschen. Das ist eine Botschaft nicht nur für Christen, und schon gar nicht nur für Adventisten. Das ist eine Botschaft für die ganze Welt. Es gibt das Leben, das Wahre, das Lohnenswerte, das Leben in Überfluss. Darüber redet Gott. Das ist die Botschaft Gottes an diese Welt. Es gibt das Leben. Und dann lesen wir in Offenbarung, in Kapitel 21, von der neuen Welt Gottes. Johannes sieht es da noch in einer Vision. Aber Gott sagt in diesem Kapitel 21, in Vers 5, Johannes hat es aufgeschrieben, da sagt Gott, was du gesehen hast, das ist wahr. Das wird so geschehen. Und damit es jeder weiß und damit jeder damit rechnen kann und damit jeder sich richtig entscheiden kann, schreibt das bitte auf. Und so haben wir es stehen. Und dort steht, dass diese neue Welt Gottes bedeutet, dass es keinen Tod mehr gibt und keine Krankheit und kein Schmerz und keine Angst. Und ein wenig wird dieses Bild ergänzt von dem, was Petrus schon vorher gesagt hatte in seinem zweiten Brief in Kapitel 3. Er spricht auch und sieht auch diese neue Welt Gottes und er sagt, das wird die Welt sein, in der Gerechtigkeit wohnt. Das ist für mich so ein wunderschönes Bild. Die Welt Gottes, die neue Welt Gottes, die neue Erde ist der Ort, ist die Welt, in der Gerechtigkeit zu Hause ist. Uns wäre schon geholfen, wenn wir ein bisschen mehr Gerechtigkeit hätten in unserer Welt. Nun ja, man darf es nicht vergessen. Wir leben auf der Insel der Seligen, mehr oder weniger. Aber wenn man nur ein bisschen einen Schritt außerhalb unserer Welt hier, in der wir leben, schreitet, dann entdecken wir Lebensumstände, bei denen wir uns fragen, wie ist das nur möglich? Wie halten die Menschen das aus? Es gibt mittlerweile in Syrien Kinder, die kennen nichts anderes als Krieg. Ich kenne nichts anderes. So Frieden, Schule, Ausflug, keine Ahnung, was man sich so als Kind wünscht. Ja? Die wünschen sich, dass es an diesem Tag weniger Bomben gibt. Dass man an diesem Tag vielleicht nicht um sein Leben rennen muss. Das ist auch die Welt, in der wir leben. Eine Welt, in der keine Gerechtigkeit herrscht. Die Welt Gottes ist etwas ganz anderes. Keine Tränen der Trauer mehr, sondern echter Trost. Kein Tod, sondern ewiges, echtes, unverfälschtes Leben. Kein Leid, sondern ewiges, echtes Glück. Kein Geschrei, sondern ewige Freude. Kein Schmerz, sondern immer topfit. Die Jungen wissen noch nicht, was es heißt, nicht mehr topfit zu sein. Aber es gibt ein paar von uns, die wissen was. Und keine Ungerechtigkeit mehr, sondern ein neuer Himmel, in Offenbarung beschrieben, Kapitel 21, eine neue Erde und dann Petrus, wie gesagt, ergänzt das schon im Vorfeld und sagt, eine neue Erde, in der echte Gerechtigkeit wohnt. Und Jesus ist es, so lesen wir es in der Bibel, so lesen wir es in den Evangelien, das ist die gute Nachricht, Jesus ist es, der dafür sorgt, dass das tatsächlich eintrifft. Ostern ist nicht weit zurück. Da haben sich Christen weltweit daran erinnert, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das ist der Schlüssel für diese neue Welt Gottes. Denn derjenige, der den Tod besiegt, der kann alles. Und alles, was Jesus verheißen hat, alles, was er versprochen hat, kann er halten, weil er lebt. Es gibt in dem Liederbuch Leben aus der Quelle ein Lied, vielleicht kennt ihr es, die Nummer 176. Das ist ein christlicher Schlager, also ein Evergreen, weil Jesus lebt, because he lives. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn nicht, heute Nachmittag, YouTube gucken, ja, gibt alles, da könnt ihr es mal auch hören, dieses Lied. Und der Refrain geht so. Und weil er, Jesus, lebt, habe ich Mut für morgen. Denn weil er lebt, ist die Angst vorbei. Weil er lebt, muss ich nicht sorgen. Leben ist lebenswert, denn mein Erlöser lebt. Das macht den Unterschied auch gegenüber allen anderen Religionen. Allein Jesus hat den Tod besiegt. Allein er kann die Zukunft, die er versprochen hat, auch einlösen. Darüber reden wir. Damit ist der Rahmen gesetzt für die wichtigste Entscheidung des Lebens. Pilatus, Präfekt oder Statthalter des Kaisers Tiberius, bringt es mit einer Frage, mit dieser Frage, um die es geht und die jeder Mensch beantworten muss. Es war, und das lesen wir in Matthäus 27, Matthäus Kapitel 27, diese Begebenheit, als Jesus vor Pilatus gebracht wird, dass Pilatus über ihn richtet. Und Pilatus wollte diese ganze Geschichte gar nicht. Aber weil er jetzt hier der Statthalter war, war eine seiner Aufgaben, Richter zu sein. Und die jüdischen religiösen Führer haben Jesus vor ihn gebracht. Sie wollten Jesus loswerden. Ab Vers 15 kann man das nachlesen, Matthäus 27. Und nicht nur, dass sie ihn loswerden wollen, sie wollen, dass er zu Tode verurteilt wird. Und Pilatus mochte sie nicht, diese jüdischen Fürsten. Er war auch nicht unbedingt glücklich, dass er dort war, wo er war. Aber nun war er dort. Nun hat er diese Aufgabe und versucht jetzt damit klarzukommen. Am liebsten, nicht nur, weil er überzeugt war, dass Jesus unschuldig war. Am liebsten hätte er ihn freigelassen, einfach nur, um die Juden zu ärgern. Aber er war in so einer Zwickmühle, er war in eine Falle getappt. Denn die Juden wussten ganz genau, wie sie ihn unter Druck setzen. Sie haben gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann rufen wir bei Tiberius an oder schicken ihm eine WhatsApp und sagen, was du hier machst. Und dann hast du ein Problem. Und da hatte er keine Wahl. Und doch musste er genauso entscheiden, wie jeder Mensch entscheiden muss. Das ist nämlich die Frage, die alles entscheidet. Er stellt die Frage, er hat versucht, mit einem juristischen Trick sich noch aus dieser Affäre zu ziehen. Er hatte zwei Jesusse zur Wahl, wusstet ihr das? Zwei Jesusse. Der eine ist Jesus Barabbas, das ist wirklich so, könnt ihr nachgucken. Jesus Barabbas und Jesus, der genannt wird, der Christus. Und jetzt dachte er, okay, es gibt so Zeiten, da kann ich einen Gefangenen freilassen, so Amnestie. Ich versuch's mal so. Die Leute sind doch nicht dumm. Hier ist einer, der ist unschuldig. Und dieser Jesus Barabbas, das ist ein Mörder, das ist ein Dieb, das ist ein Krimineller. Den wird doch niemand frei haben wollen. Ich meine, wenn der frei kommt, der macht weiter wie bis dahin. Also dachte er, okay, jetzt gebe ich euch, ihr könnt entscheiden. Aber die religiösen Führer, die hatten ganze Arbeit geleistet. Die haben das Volk aufgewiegelt. Die haben gesagt, dieser Jesus muss sterben. Er ist eine Gefahr für uns. Es gibt heute Länder auf unserem Planeten, wo die politischen und religiösen Machthaber sagen, Jesus ist eine Gefahr. Das heißt, die Jesus-Nachfolger, die Christen, deswegen dürfen sie keine Freiheit haben. Und es gibt immer noch genug Länder auf unserem Planeten, in denen man nicht frei seinen Glauben ausüben kann als Christ. Christen sind die am meisten verfolgten gläubigen Menschen weltweit. Also versucht er sich hier aus dieser Affäre zu ziehen, und er weht. Und dieses Volk, das manipuliert und aufgestachelt wurde, sagt, wir wollen Barabbas. Und dann kommt diese Frage, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Und die Menge schreit, kreuzig ihn. Und dann versucht er es nochmal, was hat er denn Böses getan? Ich muss doch eine Grundlage haben, ihn zu verurteilen, sogar zum Tode zu verurteilen. Und sie sagen, interessiert uns nicht, kreuzig ihn. Ja, da ist diese wichtigste Frage des Lebens. Was soll ich machen mit Jesus? Und dann denkt man vielleicht so auf den ersten Gedanken, das ist eine Frage für jemanden, der noch nichts über Jesus weiß, der gerade was über Jesus gelesen hat und erfahren hat und ihm so dämmert, ach so, das ist Jesus. Das wäre jetzt eine Frage, die müssten Menschen, die Jesus neu kennenlernen, entscheiden. Nein, diese Frage muss jeder entscheiden. Pilatus ist vielleicht stellvertretend für diejenigen, die noch nicht so richtig wissen, wer ist dieser Jesus. Und dann kommt es zu einem ungelegenen Zeitpunkt, da muss er jetzt entscheiden. Und da muss er sich entscheiden zwischen Gerechtigkeit und der Macht, die er hat, als Statthalter. Er könnte, wenn er Jesus freilässt, seinen Posten verlieren. Und in diesem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, wird festgestellt, dass wir Menschen bei Entscheidungssituationen, wo es wirklich um wichtige Entscheidungen geht, dass wir häufig mehr auf den mit der Entscheidung verbundenen Verlust achten und trauern, was könnte ich da verlieren, als sich wirklich vor Augen zu führen, was entscheide ich hier jetzt eigentlich? Und so war es offensichtlich bei Pilatus. Er kann seinen Posten verlieren und das steht ihm vor Augen. Oh, wenn ich das mache, ja, es wäre gerecht, ihn freizulassen. Er hat nicht sich zu Schulden kommen lassen. Er verschien schon gar nicht den Tod. Ich müsste ihn freilassen, aber dann verliere ich meinen Posten. Das mache ich nicht. Da kommt wieder so ein Trick. Scheinbar war jemand, der geübt war in solchen Sachen, sagte, okay, ich entscheide nicht. ihr entscheidet. Gebt mir eine Schale mit Wasser und ein Handtuch. Und dann zeige ich euch, wie ich dazu stehe. Und dann wäscht er seine Hände, da haben wir den Spruch wahrscheinlich her, nicht in Unschuld. Ja, also ich bin unschuldig, ihr entscheidet. Aber eine Kleinigkeit hat er dabei übersehen. Nur er als römischer Statthalter konnte entscheiden, ob jemand zu Tode verurteilt wird oder nicht. Auch wenn er hier seine Hände fleißig reibt und wäscht, er ist derjenige, der sich gegen Jesus entscheidet und dafür entscheidet, dass Jesus gekreuzigt wird. So ist das im Leben. Auch dann, wenn ich sage, nee, also das ist jetzt nicht so dran bei mir, dann kann ich mich jetzt heute nicht entscheiden. Sich nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Und das ist dann die Entscheidung gegen etwas. Die hohen Priester und Ältesten, sie können Jesus nicht ausstehen. Er entspricht nicht ihrer Vorstellung vom Messias. Es passt nicht in ihr Weltbild, es passt nicht auf ihre Agenda. Es passt nicht in ihr Lebensgefühl, dieser Jesus ist anders. Sie haben eine Vorstellung vom Messias. Dieser richtige Messias, nach ihrer Vorstellung, muss jemand sein, der kommt, die Römer vertreibt und das Volk Israel zum mächtigsten Volk der Welt macht. Das wäre so quasi damals schon dieses, was für, egal welches Land first. Also mein Land zuerst, mein Volk zuerst. Wir sind die Wichtigsten, wir sind die Besten. Das war schon damals irgendwie so die Idee. Und Jesus tritt ganz anders auf. Er sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und er macht doch keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Das hat er mehrfach bewiesen, dass er da keinen Unterschied macht. Dass er gekommen ist, Menschen zu retten. Für das Reich Gottes, für das wahre, für das ewige Leben, für das Leben, das sich wirklich lohnt. Jesus entspricht nicht ihren Vorstellungen, nicht ihrer Ideologie und deswegen muss er weg. Und das hat nicht aufgehört, bis heute nicht aufgehört. Es gibt Menschen, die wollen diesen Jesus nicht. Nur deswegen nicht, weil er in ihr Schema, in ihre Logik, in ihre Ideologie nicht passt. Und da sind diese Menschen, diese Masse, diese Menschen, die sich versammelt haben, um diesem Gerichtsverfahren beizuwohnen. Und sie lassen sich manipulieren, weil sie nicht nachdenken, was passiert da jetzt eigentlich, sondern sie gehen mit der Masse mit der Mehrheit. Die Mehrheit hat entschieden. Wusstet ihr, dass es auch in Nordkorea demokratische Wahlen gibt? Wieso lacht ihr? Das nehmen die ganz ernst. Dass die Ergebnisse dort etwas anders ausfallen als in anderen Ländern, aber es gibt die Mehrheit für die Machthaber. Ja, in Deutschland gab es auch immer Demokratie, es gab Wahlen. Ja, und dann hat man was anderes gewählt, als es einem lieb war. Menschen lassen sich manipulieren. Und sie argumentieren mit der Mehrheit und sagen, die Mehrheit hat entschieden, deswegen ist es so richtig. Da wird dann fleißig, dann Umfragen gibt es immer wieder, nicht? Wofür bist du? Mittlerweile ist es in Europa so, dass ca. 70% der Befragten, wahrscheinlich nicht der Menschen in Europa, aber der Befragten sagen, Religion ist mir egal. Da schmeißt man dann etwas einfach weg. Man sagt, brauche ich nicht. Und so kann es passieren, dass wie diese Menschen damals sagen, den Jesus brauchen wir nicht. Die es wissen müssten, unsere Theologen, unsere Kirchenoberen, die haben doch gesagt, das ist ein falscher Prophet, das ist, der hat den Geist des Beelzebub. Also weg mit ihm, ohne selber nachzudenken, was da eigentlich passiert. Und wie ist es mit uns heute? Wer schon lange in der Gemeinde ist, wie wir das so sagen, hast du für dich diese Frage entschieden, was mache ich mit Jesus? Über Jesus reden ist eine Sache. Die richtigen Bibelstellen finden ist eine andere Sache. Aber was mache ich mit Jesus? Wie lebe ich mit Jesus? Was hat er in meinem Leben zu sagen? Wenn ich entscheide, dies oder jenes zu tun, diesen oder jenen Weg zu gehen, das zu tun oder jenes zu lassen, welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben tatsächlich? Ich meine jetzt nicht so theoretisch. Ihr kennt ja so diese Aussagen, eigentlich müssten wir. Aber, und dann kommen die Argumente, warum Jesus ein guter Mann sein und bleiben kann und warum ich ganz anders entscheide. Es gibt ja etwas, was Jesus gesagt hat, damit, wie soll ich das jetzt sagen, damit kann man den Tag, wie auch immer, Matthäus 28, ne? Ich bin ja Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau, Mission, Evangelisation. Und komme dann immer wieder an diesen Punkt und sage, was machen wir als Gemeinde? Wie weit hat Jesus tatsächlich das Sagen? Wenn er zum Beispiel sagt, ich sende euch, geht hin zu den Menschen, nehmt Kontakt auf, bezeugt das Evangelium, macht sie zu Jüngern und führt sie weiter, dass sie ein Leben führen mit mir, nicht ohne Jesus, mit Jesus. Jesus sagt, betet. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und wir werden den Heiligen Geist schicken, dass er unter euch ist. Wie gehen wir mit dem um, was Jesus gesagt hat? Nämlich, weil daran zu erkennen ist, wie wir mit dem umgehen, was Jesus uns gesagt hat, so verhalten wir uns, so entscheiden wir, was wir mit diesem Jesus machen. Und das gilt für jeden. Ich wünsche mir, dass wir einfach nochmal und nochmal drüber nachdenken. Wie beantworte ich für mich konkret die Frage, was soll ich machen mit diesem Jesus, der genannt wird, der Christus? Das ist wichtig. Denn es gibt auch ein zu spät. Davon habt ihr sicherlich gehört, jetzt ist ein paar Jahre her, 5 Jahre. Es war eine Boeing 777 der Malaysian Airlines, der Flug 370. Startete am 8. März 2014 mit 239 Passagieren von Malaysia in Richtung Peking. Und an Bord waren Menschen wie du und ich. Kinder waren dabei, Mütter, Väter, Geschäftsleute, die mit diesem Flug wieder nach Hause fliegen wollten, Urlauber, die schon lange sich auf die Urlaubswochen gefreut haben, das Personal des Flugzeugs und die Piloten. Aber die Reise verläuft ganz anders als geplant. Das Flugzeug verschwindet in den Weiten des Ozeans und bis heute ist es nicht gefunden worden. Einfach so. Kein Mensch weiß warum. Keiner weiß wo, keiner weiß genau wann, aber alle wissen etwas. Es ist zu spät. Zu spät, um zu helfen, zu spät, um zu retten. Wir wissen nicht, wo dieses Flugzeug abgestürzt ist. Und jeder von uns befindet sich auf der Lebensreise und entscheidet, wohin die Reise geht. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Bild dieses Jochs ist ja nicht etwas, das hat also nichts mit diesem Unterjochen etwas zu tun. Das klingt zwar so, ist aber nicht so, sondern dieses Joch bedeutet, wir gehen gemeinsam mit Jesus den Weg. Und das erleichtert, das eröffnet die Zukunft für uns. Und heute ist der richtige Zeitpunkt für jeden von uns, nochmal einfach darüber nachzudenken. Was mache ich mit diesem Jesus, der genannt wird, der Christus. Aber es ist nicht nur der richtige Zeitpunkt, der richtige Tag, diese Entscheidung für sich zu treffen, sondern es ist auch der richtige Zeitpunkt, jemandem zu helfen. Beim Nachbarn, jemand aus der Familie, aus dem Kollegenkreis zu helfen, sich auch ganz bewusst dieser Frage zu stellen. Damit wir aber Jesus entscheiden können, müssen wir immer wieder darüber nachdenken, wer ist denn Jesus eigentlich? Warum ist er in diese Welt gekommen? Denn wenn wir ihn kennenlernen, dann werden wir uns auch emotional an ihn binden können. Und dann können wir die Entscheidung mit unserem ganzen Sein treffen. Nicht nur kopfmäßig, sondern auch von ganzem Herzen. Und ich wünsche uns, dass wir diese Entscheidung, auch wenn wir sie immer mal wieder neu bedenken, treffen so, dass wir sagen, ich will mit Jesus leben. Und ich will Menschen helfen, dass sie diesen Jesus kennenlernen und die Chance bekommen, sich ganz bewusst der Frage zu stellen, was soll ich denn machen mit Jesus, der genannt wird, der Christus. Ich wünsche, dass jeder sich entscheidet für Jesus, denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen.